Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe, die verdanken wir unserem Hörer Stefan. Bevor er selbst zu Wort kommt, hören wir einen kurzen Ausschnitt einer alten Sendung über absolute Beginner. Als so einer bezeichnet sich Stefan auch. Menschen, die noch nie eine Beziehung hatten, noch keinen Sex und auch kaum körperlich geworden sind mit jemand anderem. Darüber haben wir vor 2 Jahren mit Maja Rödenbeck gesprochen. Sie hat für ein Buch über absolute Beginner mit vielen Menschen gesprochen, die sich als solche bezeichnen.
Ja, die typischste Geschichten sind eher Menschen, die sehen ganz nett aus, wie du und ich. Sie sind ein bisschen schüchtern, aber jetzt auch nicht alienmäßig, wie sich manche beschreiben oder fühlen, ja, sondern einfach, ja, sind eher der schüchterne Typ, haben dann aber das Problem in unserer Gesellschaft, wo alle bei Facebook sind und dieses Selbstdarstellergehen irgendwie so ausgeprägt ist, dass sie halt irgendwie schneller aussortiert werden und dann, obwohl sie anfangs gar nicht so viel falsch gemacht haben, sage ich mal in Anführungszeichen, so plötzlich ins Abseits geraten und das potenziert sich dann.
Und wer küsst mich, heißt das Buch von Maja Rödenbeck. Das Gespräch mit ihr über absolute Beginner findet ihr auf unserer Internetseite zu dieser Sendung, haben wir verlinkt. Und jetzt geht es um Stefan, fast 31 Jahre alt und noch Jungfrau. Er bezeichnet sich auch als absoluter Beginner und er hat sich bei Eine Stunde Liebe gemeldet, weil...
Weil ich denke, meine Geschichte hat Elemente, die in den Medien oft verklärt dargestellt werden, beispielsweise Pornosucht. Auch zum anderen, weil ich mich an Christen wenden möchte, die ja oft ein gewisses strenges Moralkonzept haben, der Kirche, das sie unfrei macht. Und dann will ich mich auch noch an die AB-Community wenden, also die Community der absoluten Beginner. Es sind viele Männer, die noch nie Sex hatten, die denken eben darüber nach, aus Frustration zu einer Prostituierten zu gehen. Und wie viele tun es? Es herrscht ja das Ideal vor, zum ersten Sex gehöre Liebe, Vertrauen und eine Beziehung. Und es kränkt einen Mann ja eigentlich ungemein, für Sex bezahlen zu müssen. Viele ABs, die behalten sich diesen Restrespekt vor und die resignieren dann lieber.
Und Stefan, seinen Namen haben wir geändert, der will es wagen. Er hat uns in einer langen E-Mail geschrieben, dass er jetzt kurz davor ist, zum ersten Mal mit einer Frau zu schlafen. Eine Escortfrau. Im Grunde eine Form von Luxusprostituierte. Er zahlt für die Nacht 300 Euro. Wir sprechen heute mit ihm, wie es zu all dem kam. Und in einer Woche reden wir wieder mit Stefan, ob er dann noch immer absoluter Beginner ist. Das erfahrt ihr dann hier in Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Deutschlandfunk Nova.
Stefan kommt aus Süddeutschland, das hört man ihm auch an. Er ist 30, hat BWL studiert und hat uns geschrieben, weil er noch Jungfrau ist. Und er will das ändern. Bevor wir über seinen Plan gesprochen haben, wie er das ändern will, habe ich Stefan gefragt, was seine Erklärung dafür ist, dass er mit Beziehungen und Sex keine Erfahrung hat, obwohl er gerne würde.
Meine Erklärung dafür ist, wenn ich das mal so chronologisch aufzeichnen will, also es hat schon in meiner Pubertät begonnen, dass ich in meiner Jugend eine schwere Akne hatte und ich zog mich dann zurück, fühlte mich hässlich, ging nicht unter Menschen. Charakterlich würde ich mich als introvertiert bezeichnen. Dann ging es auch damit weiter, dass ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin.
Du schreibst in deiner Mail, du kommst aus einem guten Elternhaus. Was bedeutet das?
Also ein gutes Elternhaus heißt, dass es uns auch finanziell gut ging. Mein Vater hat gut verdient, er hat 7 Kinder großziehen können und wir hatten nie Mangel. Wir haben alle Abitur gemacht. Wir wurden alle gut erzogen. Von uns nimmt niemand Drogen. Das meine ich mit einem guten Elternhaus. Meine Eltern sind streng gläubige Christen. Wir gehen, beziehungsweise gingen damals jeden Sonntag auch in die Freien Christengemeinde. Das ist eine Pfingstgemeinde. Eine freikirchliche, fundamentale Gemeinde. Das heißt, das Fundament ist die Bibel, an die Schöpfungsgeschichte glaubt man. Themen wie Sex vor der Ehe, Ehescheidung, Promiskuität, Homosexualität, Pornografie. Es wird natürlich auch alles als Sünde betrachtet. Ja, bei uns in der Familie waren solche Themen wie Erotik, Nacktheit und auch Liebe ein Tabu. Darüber sprachen wir nicht.
Aber wie war das dann in der Schule? Ich meine, in der Familie redet man nicht drüber, aber eigentlich ist es ja Teil des Schulplans, ne?
Ja klar, also in der Schule wurde ich schon auch aufgeklärt, da hatte ich den normalen Sexualkundeunterricht, habe ich auch gehört, aber mit meinen Eltern habe ich zu Hause nicht darüber gesprochen.
Wie war das für dich?
Also ich bekam eben von meiner Familie das Bild geprägt, dass Sexualität etwas ist, wovor meine Eltern mich schützen wollen. Und ja, deswegen sprach ich mit denen auch nicht. Also beispielsweise ist es sehr üblich in anderen Familien, dass es einfach normal ist, auch seine Eltern nackt zu sehen. Oder als kleines Kind mit seinen Eltern in der Badewanne gemeinsam zu sitzen, das gab es ja bei uns auch nicht. Weitere Beispiele sind die Zeitschrift Bravo. Die hat meine Mutter auch abgelehnt wegen den Nacktabbildungen. Wenn beispielsweise im Fernseher einfach erotische Szenen kamen oder ein wildes Rumgeknutschen, hat mein Vater eben auch ausgeschalten oder umgeschalten. Und das sind eben solche kleinen Dinge, wo wir als Kinder halt immer so den Eindruck bekommen haben, da gibt es etwas und wir müssen davor geschützt werden. Und dadurch hat sich, denke ich, auch so ein gewisses verkrampftes Verhältnis zur Sexualität bei mir eingestellt.
Aber du schreibst ja auch, dass es ungefähr, als du 20 warst, offenbar auch schon mal eine Form von Beziehungsversuch gab. Eine, du schreibst, Küssen und Händchen halten, Kurzbeziehung, aber nicht mehr. Warum ging das zu Ende? Warum gab es das nicht nochmal?
Ja, die Beziehung, die hat mich so ein bisschen überrascht. Also ich konnte auch nicht wirklich die Gefühle meiner damaligen Freundin erkennen. Also ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, was sie überhaupt von mir wollte. Also ich hatte auch nicht wirklich ein Gefühl von Liebe für sie, habe aber dennoch mich in die Beziehung eingelassen, aus dem vielleicht dummen Grund, einfach nur um Erfahrung zu sammeln, ja, um auch mit dabei zu sein, auch wenn jetzt nicht wirklich eine Traumbeziehung war.
Wie lange ging das?
Damals ging 4-5 Monate, glaube ich. Das kam auch nicht zu mehr, weil sie auch so ein bisschen Probleme hatte, sich zu öffnen. Sie war auch nicht wirklich frei. Und auch von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ich fühlte mich noch nicht dafür bereit für eine Partnerschaft. Ich bin irgendwie da reingestolpert, wenn ich das mal so formulieren soll.
Diese erste und offenbar auch letzte Annäherungsversuche an eine Frau, die sind bei Stefan jetzt auch 10 Jahre her. Und wie seine Sexualität sich seit der Pubertät entwickelt hat, welche Rolle Pornos und Selbstbefriedigung dabei spielen, darüber sprechen wir gleich weiter in Eine Stunde Liebe über absolute Beginner.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Freitagabend, Zeit für eine Stunde Liebe. Und wir haben heute eine Sendung mit unserem Hörer Stefan. Ich muss zugeben, ich komme schon so ein bisschen Domian-mäßig vor in diesem Gespräch mit einem 30 Jahre alten Mann, der am Telefon erzählt, dass er noch nie mit einer Frau geschlafen hat. Da habe ich natürlich Stefan auch die Frage gestellt, was hat denn dein Bild von Sexualität bisher geprägt?
Mit 15, 16 Jahren bekam ich dann auch ein eigenes Zimmer, hatte einen eigenen Fernseher und hatte da dann auch den ersten Zugang zu Pornografie, zu Softpornos, die zur Mitternachtstunde auf den Privatsendern liefen. Pornoseiten wie aktuell gab es damals ja noch nicht. Ich verfing mich dann in eine Porno- und Masturbationssucht. Ich fühlte halt so eine innere Zerrissenheit, weil ich mich ja sexuell von Frauen angezogen fühlte, aber ich habe mich immer nie so getraut, wirklich Kontakt zu Frauen aufzusuchen. Ich konsumierte immer mehr Pornografie und in dem Alter ließ ich mich dann auch taufen, beschäftigte mich dann auch mehr mit der Bibel, was auch so die Bibel zu Pornografie, zu Masturbation sagt. Und ich erkannte dann auch ziemlich schnell, dass ich das mit meinem Glauben nicht vereinbaren lässt. Ich hatte ein total schlechtes Gewissen, ich hatte totale Schuldgefühle.
Ja, wenn also, du das so erzählst, habe ich das Gefühl, dass du das sehr, sehr scharf analysiert hast. Deine eigene Jugend und Kindheit und auch diese Pornosucht, diese Masturbationssucht. Ist das was, wo du mit anderen schon mal drüber geredet hast oder hast du dir diese Gedanken alle alleine gemacht?
Also ich habe damit ein echtes Problem, aber ich kann mich eben an andere Christen nicht wenden, weil es ein gewisses Tabu ist. Und an Nicht-Christen kann ich mich nicht wirklich wenden, weil die mein Problem nicht verstehen. Weil die Pornografie als normal halten und Selbstbefriedigung, Masturbation, das wird immer als positiv und normal angesehen. Und ja, ich wusste dann überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll und hielt es dann immer für mich. Und ich dachte, ich werde schon irgendwie schaffen, da rauszukommen.
Ich als Atheistin würde ja jetzt so denken, dafür haben Christen die Beichte.
Die Beichte, die in der katholischen Kirche ja eine größere Rolle spielt, bei den Freikirchen.
Gibt's das so nicht?
Aber bei den Freikirchen spielen ja auch Hauskreise eine wichtige Rolle. Und sich auch einfach anderen Menschen öffnet, ja auch einfach über die eigenen Schwächen, über die eigenen Probleme spricht. Aber es ist so ein Thema, kann man halt nicht ansprechen.
Man könnte ja jetzt noch meinen, es gäbe die Form Therapie oder Psychologen. Das wäre ja auch noch ein Ausweg, weg von der Kirche.
Also ich habe mir schon auch Gedanken darüber gemacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil da hatte ich auch immer so die Vorbehalt, versteht ein Psychologe wirklich, dass ich aufgrund meines Glaubens ein Problem damit habe, dass ich die Pornografie einfach aus meinem Leben raus haben möchte. Also ich dachte als ein Psychologe, der würde mir dann sagen, dass ich mein Glauben überdenken muss und dass ich das akzeptieren muss oder dass ich einfach ein anderes Verhältnis dazu finden muss. Deswegen habe ich den Schritt dann auch nicht so für mich angenommen. Oder das Angebot habe ich einfach nicht angenommen.
Du redest so ein bisschen in der Vergangenheitsform. Ist denn diese Pornografiesucht schon beendet?
Nein. Also ich beschäftige mich aktuell mehr damit, auch mit der NoFap-Community. Ich habe versucht, einfach Tipps zu finden, Tricks zu finden, wie man einfach nicht mehr so getriggert wird oder wie man einfach lernt, damit umzugehen. Also ich habe eine 30-Tage NoFap-Challenge gestartet, bin jetzt beim 15. Tag.
Mhm. Das bedeutet 15 Tage, in denen du weder Pornos geguckt hast oder auch nicht masturbiert hast.
An dem ich nicht masturbiere und keine Pornos gucke und nicht selbst mich befriedige. Genau.
Und wie geht's dir jetzt?
Mir geht's sehr viel besser als die letzten Tage. Also ich merke das auch bei mir, dass ich beispielsweise es ist einfach schaffe, auch Menschen in die Augen zu schauen, wo ich einfach vorwiegend, weil ich eben introvertiert bin, es nicht mehr geschafft habe. Oder dass ich einfach in der letzten Zeit viel mehr erreicht habe, viel mehr Sport gemacht habe, einfach wirklich körperlich viel Energie geladen war. Also die positiven Auswirkungen, die treffen wirklich zu. Also ich fühle mich aktuell sehr, sehr viel besser als vor einem Monat, als ich eben jeden Tag nur Pornos geguckt habe, masturbiert habe und ja.
Kriegt das eigentlich irgendwer in deinem Umfeld mit, diese Form von Pornosucht, von Masturbationssucht? Oder hast du das Gefühl, das ist so dein Geheimnis und das ist etwas, mit dem du komplett alleine klarkommen musst?
Ich habe meine Geschichte zum ersten Mal jemanden auf Twitter geschrieben, den ich eben auch nur darüber kenne.
Also das ist jemand, der auch dieser NoFap-Community angehört?
Nee. Aber das ist nur einer, mit dem ich da ein bisschen mehr Kontakt habe, auch wenn ich den nicht als Freund bezeichnen würde. Aber ich möchte nur sagen, das hat mir auf jeden Fall ziemlich geholfen, das zum ersten Mal jemanden schreiben zu können. Also weil das, ja, also für mich war das immer mit einer enorm großen Scham verbunden und einfach dadurch, dass ich das eben mal jemand mitgeteilt habe, fühle ich mich viel mächtiger, damit auch in Zukunft besser umgehen zu können. Ich bin guter Hoffnung, dass ich auch die Pornografie-Sucht besiegen werde, wenn ich das mal sagen kann.
Und ein Plan auf diesem Weg ist es, endlich richtig Sex zu haben mit einer Frau, die Stefan dafür bezahlen will. Nicht eine Prostituierte im Puff, sondern eine Escortfrau im Hotel. Bevor Stefan davon erzählt, hören wir in einer Stunde Liebe noch einen Sexualpsychologen, der sich mit Porno- und Masturbationssucht beschäftigt hat.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Letztes Jahr hatte Till einen Sexualpsychologen in der Sendung, Christoph Ahlers. Der hat eine Praxis in Berlin und eines seiner Themen ist die Pornosucht. Und ich finde, das passt ziemlich gut zu unserem Gespräch heute mit unserem Hörer Stefan. Deshalb möchte ich dieses Gespräch mit Christoph Ahlers wiederholen. Till hat Christoph Ahlers als erstes gefragt, gibt es wirklich eine Generation Porno?
Meines Erachtens ja. Geburtsjahrgang 1990 und später ist die erste Generation von Personen, die primär mit multimedialer Internetpornografie sozialisiert und sexualisiert wurden. Warum? Weil die in die Pubertät kamen, als Breitbanddatenverbindungen erstmals bevölkerungsweit vorhanden waren. Und ausschließlich mit dieser technologischen Voraussetzung sind multimediale Pornografieinhalte konsumierbar. Diese Jugendlichen, die heute jung Erwachsene sind, haben diese Erfahrung zum allergrößten Teil gemacht. Das heißt, dass sie entweder bevor sie erste eigene sexuelle Erfahrungen machen konnten, über das Internet auf explizite, fiktionale sexuelle Darstellungen gestoßen sind oder mitlaufend mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen über das Internet diese expliziten Darstellungen konsumieren konnten.
Der technische Zugang, dieser unbegrenzte Zugang ist das eine. Kann man aber auch sagen, dass es in den letzten 10, 15 Jahren eine Entwicklung gab, dass Pornoästhetik einfach zugenommen hat. Wenn man sich heute Instagram anguckt, wenn man sich heute die Fitnessstudios anguckt, dass auch sozusagen da nochmal eine Pornoästhetik auch in den Mainstream gekommen ist?
Durch diese exponentielle Zunahme an verfügbaren Inhalten entstand natürlich auch eine Diversifikation von Sujets und Settings. Und früher war Pornografie, also in der Zeit vor dem Internet, überwiegend ja als VHS-Videokassetten in den hinteren Räumen von Videotheken ausleihbar. Da war das mehr oder minder aus einem Guss, alles so auf eine Art und Weise. Und es waren Überfrauen mit Überbrüsten blondiert, die dann auf explizite Art und Weise Sex hatten. Und das hat sich völlig gewandelt und diese Aufsplittung der verschiedenen Sujets, insbesondere die POV-Ästhetik, also Point of View, bei der der Kameramann selbst Akteur ist und dadurch der Zuschauer das Gefühl bekommt, er selbst interagiert mit der Partnerin oder dem Partner, und die gesamte Girl Next Door Ästhetik hat dazu geführt, dass wir heute nicht mehr eine so stereotype Pornografie haben, sondern eben ein sehr breites Spektrum an mehr oder minder ästhetischen Darstellungen.
Was hat das jetzt für Auswirkungen? Kann man wissenschaftlich überhaupt schon sagen, das ist ja noch ein neues Phänomen, dass wir haben Zugriff von allem, von Anal- bis Point-of-View-Videos auf dem Smartphone, auf den Rechner, was das mit uns, ja, jungen Menschen oder auch mit anderen jungen Menschen macht?
Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns klar machen müssen, dass Pornografie keine Abbildung menschlicher Sexualität ist, sondern eine fiktionale Darstellung sexueller Interaktion, die eine supranormale sexuelle Stimulation bewirkt. Das ist der entscheidende Punkt.
Also es ist eine extreme Stimulation, die eigentlich im normalen Leben so nicht zu kriegen ist.
So ist es. Ja, das heißt, das Reizpotenzial von dieser expliziten Form der sexuellen Darstellung unterscheidet sich durch die real erfahrbaren Möglichkeiten, die wir haben. Dadurch, dass es um eine explizite Fokussierung auf Genitalien und sexuelle Handlungen geht, bekommt der Zuschauer oder Konsument Perspektiven, Einblicke und Detailvergrößerungen, die er selbst in seinen eigenen sexuellen Begegnungen gar nicht einnehmen oder haben kann. Und dieser Umstand, der ist relevant für die Frage, was macht das mit den Menschen? Denn diese fiktionale Qualität wird in der Regel nicht dechiffriert von den Konsumenten. Das bedeutet, wo bei Science Fiction oder Crime Fiction die Leute wissen, da fliegen gar keine Untertassen und Raumschiffe auf andere Planeten, da misslingt genau dieser Dechiffrierungsprozess beim Konsum von expliziten sexuellen Darstellungen. Warum misslingt der? Weil wir es auf der einen Seite, auf der Seite des Konsumenten, mit einer starken emotionalen Beteiligung zu tun haben. Das Thema Sexualität interessiert und fasziniert fast alle Menschen. Gleichzeitig haben fast alle Menschen diesbezüglich auch Unsicherheiten und Fragen. Die sind da irritierbar. Und das Ganze wird überlagert noch von einer maximalen sexuellen Erregung. Das führt dazu, dass rationale Reflexionsprozesse tendenziell ausbleiben und von dieser enormen Stimulation überlagert werden. Dass diese Art der beziehungslosen, expliziten Sexualität mit speziellen Praktiken und Stellungen und Handlungen unbewusst, also nicht reflektiert, Modellcharakter annehmen kann und dass besonders, wo vielleicht Jugendliche dadurch den Eindruck gewinnen, so geht geiler Sex und so muss man das wollen, können, bringen, drauf haben, um in sexueller Hinsicht gut anzukommen und gut drauf zu sein. Und das wissen wir noch nicht, ob das eine kollektive Auswirkung dieser Art hat, denn das ganze Phänomen ist erst 15 Jahre alt. Das heißt, wir müssen jetzt mal begleitend untersuchen, was das mit diesen ersten Geburtskohorten macht, die davon betroffen sind.
Und einer, der altersmäßig in diese sogenannte Generation Porno passt, ist unser Hörer Stefan. Der hat sich gemeldet und nicht nur von seiner Pornosucht erzählt, sondern auch von einem Plan, für das erste Mal zu zahlen. Wir haben mit ihm vor seinem Date mit einer Escort-Dame gesprochen. Ihr hört eine Stunde Liebe über absolute Beginner.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Eine Stunde Liebe widmet sich heute einem Hörer voll und ganz. Stefan, Jungfrau, streng christlich erzogen und mit 30 will er jetzt zum ersten Mal Sex haben. Warum das jetzt sein muss und warum mit einer Escortfrau, das wollte ich von Stefan wissen.
Ich werde 31 und diese Jungfräulichkeit, die sehe ich irgendwie als ein größeres Stigma, als die Tatsache, noch keine längere Beziehung gehabt zu haben oder lange Single zu sein. Also für mich ist es einfach als ein großes Stigma. Ich will als Mann endlich dazugehören, ich will mitreden können. Ja, ich will einfach diesen Ballast weg haben. Ich denke seit 4 Wochen intensiv darüber nach. Also das war nicht nur eine spontane Verzweiflungstat. Wieso ich das jetzt mache? Also ich habe meinen Master in BWL ja erreicht. Mir gelang der Berufseinstieg nicht gleich und habe jetzt vor kurzem meine befristete Stelle verloren, beziehungsweise der Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Ja, ich sah jetzt einfach, dass ich ziemlich schlechte Karten habe. Ich bin jemand, der 31 Jahre alt ist. Ich habe bisher keine sexuelle Erfahrung. Wenn ich mich so bei Frauen umhöre, was so ihre Meinung über absolute Beginner ist, dann ist das ein bisschen abschreckend, weil die einfach nur große Vorbehalte gegenüber denen haben.
Also absolute Beginner bedeutet in dem Kontext Menschen, die noch nicht in ihrem Leben Sex hatten. Also
die noch, um nochmal auf das oder um das Thema Escort nochmal ein bisschen näher zu beschreiben. Mir war wichtig, dass es nicht einfach nur so eine 0815-Puffnummer ist, sondern dass ich mir wenigstens auch die Illusion erkaufe, dass Liebe im Spiel sein könnte.
Also du willst 300 Euro ausgeben, um eine Frau zu treffen, die mit dir dann schläft, die sich dann Escort-Frau nennt.
Genau.
Und du wirst jetzt nicht zu einer Prostituierten gehen, wobei die Grenzen da jetzt fließend sind. Das ist einfach eine andere Vereinbarung, wo man sich trifft, wie man sich trifft und wie lange so ein Treffen dann ist.
Mir war eben auch wichtig, dass ich einen Girlfriend-Sex bekomme. Also dass auch solche Elemente wie Streicheln, Küssen und was man ja bei vielen Prostituierten nicht bekommt, dass das eben als Services dabei ist. Ja, und wir treffen uns auch in einem Hotel. Also ich wollte halt mich innerlich oder ich wollte halt innerlich mich davon abgrenzen, dass das so billig rüberkommt, obwohl es tatsächlich natürlich trotzdem gekaufte Sex ist und nur gespielte Liebe.
Du hast in der Mail, die du uns geschickt hast, geschrieben, dass du eben gläubiger, konservativer Christ bist und dass Sex vor der Ehe, außerehelicher, auch Geschlechtsverkehr, Scheidung, Pornografie, all das verstehe ich als Sünde, genauso wie meine Familie und meine Gemeinde, schreibst du. Hast du jetzt Probleme, du schreibst aber auch von Gewissensbissen oder auch von Verzweiflung, dass du das Gefühl hast, naja, ist das richtig, was ich da machen werde im Hotelzimmer? Ist das okay so mit meinem Glauben? Oder hast du dich davon jetzt lösen können?
Also ich habe damit enorme Zweifel. Also ich kann es nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Mein Pastor hat in der letzten Predigt gesagt, dass es nicht natürlich ist, dass Christen zu Prostituierten gehen. Und da fühle ich mich eben auch so persönlich angesprochen. Und auch in der Bibel wird immer wieder davor gewarnt, vor Prostituierten zu gehen. Und ich kann das mit meinem Glauben auch nicht wirklich vereinbaren. Und deswegen war ich auch mir extrem unsicher. Und deswegen habe ich auch das erste Date, das für Dienstag geplant war, ja auch abgesagt, weil ich mir so unsicher war. Und
kalte Füße hast du bekommen. Naja, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Da bekommt man so ein bisschen kalte Füße. Ist ja auch ganz klar, das hat man auch so vorm ersten Mal vielleicht. Muss jetzt gar nicht in der Konstellation so sein. Was denkst du denn, wird sich vielleicht dann nach dem Treffen mit einer Escort-Dame verändern, wenn du dann wirklich mit ihr Geschlechtsverkehr hattest? Was könnte in deiner Vorstellung dann anders werden?
Ja, also ich hatte ja auch immer das Problem, dass ich mich eben körperlich abgelehnt habe. Deutschlandfunk Nova hat schon einmal einen Audiobeitrag gebracht über absolute Beginner und dort wurde dann vorgeschlagen, dass Menschen, die einfach Angst haben vor körperlicher Nähe und auch Angst haben vor Berührungen, dass die einfach mal zu einer Massage gehen sollten oder einen Tanzkurs machen sollten, um einfach der Angst zu begegnen. Und das ist auch was, was ich mir einfach hoffe. Also ich.
Hast du das denn probiert? Nicht, Massage, Tanzkurs, so als Schritte davor?
Habe ich nicht probiert. Also ich weiß auch nicht, ob das morgen denn tatsächlich dazu kommt, also ob ich mich dann ob ich mich trauen werde, weil ich eben auch ein Problem damit habe mit Berührungen, mit Körperberührungen. Also ich habe ein Problem damit, mich vorzustellen, dass eine Frau mich einfach an meinem Körper berührt. Ich habe da gewisse Hemmnisse und ja, ich hoffe mir auch einfach dadurch, dass ich dann einfach auch lerne, ja, den Körperkontakt als normal zu bezeichnen. Also mir geht es eben nicht wirklich auch darum, das erste Mal Sex zu haben, den hätte ich eben auch wirklich in den Verlauf ausgehen können, sondern mir war es eben auch wirklich so das körperliche Element zu fühlen. Also ich weiß auch nicht, ob die richtige Entscheidung ist, die ich da mache.
Weiß jemand von deinem Plan?
Also von meinen Freunden, von meinen Verwandten weiß niemand davon. Ich hab in verschiedenen Foren nachgefragt, ob ich das wirklich tun soll und habe dann auch beispielsweise in dem Forum abtreff.de habe ich gefragt, ob jemand wirklich sein erstes Mal bei einer Prostituierten haben sollte. Und ja, denen werde ich das berichten, aber sonst weiß niemand davon.
Gut, ihr wisst es jetzt auch. Und wie das Treffen mit der Escort-Dame ausgegangen ist, ob Stefan sich überhaupt ins Hotelzimmer getraut hat oder doch nicht, ob sie miteinander geschlafen haben oder doch nicht, das erfahrt ihr nächste Woche in Eine Stunde Liebe. Da rede ich wieder mit Stefan und bin gespannt, was er zu berichten hat. Übrigens, an dieser Stelle, wenn ihr auch mal uns sprechen wollt, etwas auf dem Herzen habt, was euer Liebesleben oder sexuelle Erfahrungen angeht, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Schreibt einfach an mail@deutschlandfunk.de. Und ich sag ja immer, Liebesbriefe gehen auch. Valentinstag steht ja jetzt an. Ich bin gespannt auf eure Zahlen und sage danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.